Wir können schon mal aufschlagen, Lukas 24. Wir fahren fort in der Betrachtung des Lukas-Evangeliums. Es geht also heute um die Auferstehung Jesu Christi. Man könnte auch dem Text den Titel geben: Hoffnungslosigkeit, Auswegslosigkeit, Ratlosigkeit, Unglaube trotz der Auferstehung. Also was die wenigsten Menschen nicht wissen, was vielleicht, oder was mit Sicherheit auch, habe ich schon selber erlebt, wenige vehement bestreiten und manche glauben oder nicht glauben können, vielmehr, aber dennoch wahrscheinlich doch viele ahnen, der Mensch ist angelegt für die Ewigkeit. Prediger 3, Vers 11, kann einer nachlesen, wenn er will, da steht, auch hat er, Gott, die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Und alle Menschen werden einmal auferstehen, die einen zum ewigen Leben und die anderen zum Gericht. Vielleicht eine Stelle, Johannes 5, 26 bis 29. Das heißt, sie existieren in Ewigkeit, die einen in Gemeinschaft mit Gott und die anderen in der ewigen Gottesferne in Qual und Pein. Schon im Alten Testament finden wir einiges über die Auferstehung, obwohl der Begriff Auferstehung dort nicht direkt so fällt oder genannt wird. Aber sinngemäß wird davon immer wieder geredet, zum Beispiel auch der Jesus hatte einen Disput mit den Sadduzäern über die Auferstehung und dabei zitiert er 2. Mose 3, Vers 6 und zwar in Matthäus 22, 31 und 32. Da steht, was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebenden. Also Mose begegnet dort an dieser Stelle, 2. Mose 3, Gott im brennenden Dornbusch und Gott stellt sich ihm vor als ein Gott der Lebendigen, also nicht ein Gott der Toten. Bei Gott sind die Toten, also man möchte sagen, lebendig. Das heißt, die Toten werden auferstehen. Auch im Buch Hiob finden wir eine Stelle. Hiob hatte allergrößte Zuversicht und Hoffnung in seinen Gott, wo ihm doch alles genommen war. Das war eigentlich die allerletzte Hoffnung, die er noch hatte eigentlich, was ihm noch blieb. Alles andere war ihm weggerissen. Es war eigentlich das Einzige war, dass er verschont wurde vor dem Tod. Aber sonst war ihm praktisch alles weggerissen. Er hatte keine Gesundheit mehr, da war fast nicht kein gesunder Faden mehr an ihm. Und dann sagt er in Hiob 19, 25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich sehen und meine Augen werden ihn sehen, aber nicht als einen Fremden. Meine Nieren verschmachten in meinem Innern. Auch der Psalmdichter Asam sagt da sowas deutlich, habe ich mir am Bildschirm geheftet quasi, könnte man sagen, diesen Vers, der ist mir ganz groß. Psalm 73, Vers 26, da sagt Asaf, mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Von was redet er wohl? Oder David redet davon ganz deutlich, das sehen wir also im Neuen Testament in Erfüllung gegangen, Psalm 16, Vers 10 und 11, denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe und so weiter. Also auch hier kommt die Hoffnung zum Ausdruck, dass eben mit dem Tod nicht alles aus ist. Und wie gesagt, diese Prophetie, kann man nachlesen, Apostelgeschichte 2, hat sich erfüllt mit der Auferstehung Jesu Christi. Wir lesen mal den Text, Verse 1 bis 12, Lukas 24, 1 bis 12. An dem ersten Tag der Woche aber, ganz in der Frühe, kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt, und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlendem Gewand bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferweckt worden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dies alles den Elfen und den übrigen allen. Es waren aber auch die Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die übrigen mit ihnen. Sie sagten dies zu den Aposteln. Und diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zur Gruft. Und als er sich hineingebeugt, sieht er nur die leinenen Tücher. Und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Wir beten noch. Herr Jesus, wir preisen dich und loben dich über diesen Morgen auch und danken dir für das Wort, was wir gerade lesen durften. Und danke dafür, dass du es für uns zu einem festen Anker der Hoffnung gemacht hast, diese Tatsache der Auferstehung, dass es eine der wichtigsten Heilstatsachen überhaupt ist. Hab von ganzem Herzen dafür Dank. Und wir bitten dich, dass du Gnade schenkst, dass wir es wirklich groß machen können vor den Herzen und dass du Gnade schenkst zum Reden, Gnade auch zum Hören. Auch, dass du mich bewahrst davor, dass ich irgendwas Falsches weitergebe. Nicht, dass irgendwelche Geschwister auf einen völlig falschen Weg dadurch kommen. Bitte schenke du auch dazu Gnade. Und lass du jetzt alles zu deiner Ehre geschehen. Amen. Ja, Gliederung brauche ich nicht zu wiederholen, die habt ihr bekommen. Das Ziel der Predigt vielleicht, wir werden also bei der Betrachtung des Abschnitts erkennen, dass wir es hier mit Menschen zu tun haben, die mehr oder weniger lange mit dem Herrn Jesus gegangen sind, die zwar Glauben hatten, aber auch durch ihn bewahrt wurden, siehe Johannes 17, aber dennoch nicht wirklich befestigt waren. Im Umfeld der Kreuzigung und des Todes des Herrn Jesus waren sie in ganz große Tiefen gekommen, in denen sie fast verschlungen worden wären. Von daher sollte es das Ziel für uns sein, dass wir Einsicht bekommen in die unbedingte Notwendigkeit, wie wichtig es ist, in der Wahrheit wirklich befestigt zu sein oder zu werden, bezüglich grundlegender Heilstatsachen zu tiefen Überzeugungen kommen. Denn auch wir wissen nicht, was so alles an Schwierigkeiten, Leiden und Nöten auf uns wartet, was noch auf uns zukommt. Vielleicht kommen wir sogar noch in schwere Verfolgung. Wenn wir in die Welt hineinschauen, sehen wir, wird immer wieder auch gesagt, ich kann es nicht überprüfen, es muss heute die größte Verfolgung sein, die es je gegeben hat, in vielen Ländern dieser Erde. Warum sollten wir also verschont bleiben? Das ist nur der Gnade Gottes zu verdanken, wenn es so kommt. Also es könnten uns auch noch die Schatten der Trübsalzeit erreichen, wobei ich persönlich meine, dass wir heute schon die Dinge haben, zum Teil zumindest. Aber ich bin selbst davon zutiefst überzeugt, dass wir vor dieser Trübsal selbst durch den Herrn Jesus entrückt werden. Ich komme nochmal darauf zurück. Also wir sollten also gerüstet sein und wir werden verschiedentlich durchs Wort Gottes gewarnt. Zum Beispiel Epheser 6, Vers 13, da heißt es, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tage widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Also wenn wir meinen, wir könnten das hinausschieben, dieses Befestigtwerden, wirklich ernstlich suchen nach der Wahrheit, dann meine ich, bin ich überzeugt davon, wir spielen mit dem Feuer. Wir werden von Gott gewarnt. Wenn der böse Tag tatsächlich kommt, kann es zu spät sein und kann sein, dass wir ganz schön Schaden nehmen. Also die Auferstehung ist eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Heilstatsache für uns als Kinder Gottes. Alle vier Evangelien berichten von der Auferstehung. Ein ganzes Kapitel in den Lehrbriefen, 1. Korinther 15, ist der Auferstehung gewidmet. Aufgrund von Schwierigkeiten, die es da gab in Korinth. Diese Heilstatsache ist für uns Kinder Gottes das Wichtigste. Keine biblische Wahrheit hat größere Bedeutung. Sie ist unverzichtbar und der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 15, ich lese mal ab Vers 14, wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Kannst du alles vergessen, kannst du alles hinschmeißen, kannst du heute noch in die Welt gehen, genieß lieber das Leben in der Welt. Inhaltslos aber auch euer Glaube, wird jetzt hier negativ ausgeführt. Wir werden aber auch als falsche Zeugen befunden. Oder später dann in Vers 17, da heißt es, so seid ihr noch in euren Sünden. Gibt es keine Sündenvergebung. Keine Gerechtigkeit. Dann weiter in Vers 18, also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Und dann heißt es weiter, so sind wir nun die elendesten Menschen. Das ist der Höhepunkt des Negativen. Wenn wir dieser Irrlehre, dieser Falschlehre folgen würde, glauben würde, sein Herz daran hängen würde. Aber dann sagt Paulus, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Das traurige Ergebnis von Unglauben, Verwässerung und Irrlehre sehen wir in den Großkirchen. Warum laufen den Kirchen die Leute weg? Warum? Weil man höchstens dort noch ein Wassersüppchen hört. Mehr nicht. Die großen Wahrheiten des Evangeliums verschwinden immer mehr, sind durchmischt, unter anderem mit Mythen, Philosophie, moderner und bibelkritischer Theologie, oder Anpassungen an das Leben der Menschen. Und sowas kann ich in jeder Eckkneipe bekommen. Da brauche ich keine Kirche. Tut mir leid, wenn ich das sagen muss. Diese Predigten sind also absolut, wie es auch hier in 1. Korinther 15 heißt, inhaltslos. Sie geben niemandem auch nur eine Spur von Hoffnung. Wir kommen zu den Versen 1 bis 4a. Ich lese jetzt nicht nochmal, haben wir gerade gelesen. Die meisten Menschen, mit denen wir, wie ich schon gesagt habe, in dem Abschnitt zu tun haben, sie waren circa 3 Jahre mit dem Herrn Jesus unterwegs. Und obwohl sie große Dinge mit ihm erlebt hatten und von ihm gelehrt worden waren, hatten doch viele von ihnen mindestens manches nicht verstanden. Waren geprägt von Blindheit und Unglauben. Allerdings müssen wir auch beachten, dass sie den Heiligen Geist noch nicht bleibend hatten. Sie waren hier wahrscheinlich auf der Talsohle von Trauer und Hoffnungslosigkeit angekommen. Auch die beiden Emmaus-Jünger, die werden wir dann später betrachten, wahrscheinlich in der nächsten Predigt, die waren genau in demselben Zustand. Versuchen wir uns das vorzustellen, die Lage, diese Situation, in der sie waren dort. Da erinnere ich mich an einen schweren Unfall, das ist schon lange, lange her, circa 50 Jahre, in unserer Nähe. Einer der Insassen des Unfallwagens war eingeklemmt, andere waren rausgeflogen und da fing das Auto an zu brennen und auch den Eingeklemmten erreichten die Flammen. Und die am Unfallort eintreffenden Leute, die konnten nichts tun, die hatten nichts, kein Werkzeug, gar nichts. Die konnten den ja nicht rausleiten, er war eingeklemmt. Und damals war das dann nicht so, dass die Feuerwehr gleich in 10 Minuten, Viertelstunde da ist. Heute ist das ein bisschen anders, Gott sei Dank. Aber das war furchtbar. Ich war zum Glück nicht selber dabei, aber mein Bruder kam dazu unter anderem. Also das war heftig, absolut heftig. Ich glaube, der Mann ist dann später gestorben. Also es ist einfach nur furchtbar, sowas mitzuerleben. Etwa diese Situation hatten wir hier. Müsst ihr euch das vorstellen, was diese Frauen und auch diese Leute, die da hier in diesem Abschnitt behandelt werden, was die da erlebt haben. Manche von ihnen hatten ja, oder fast alle wahrscheinlich, hatten ja dieses Grauen am Kreuz miterlebt, mitgesehen. Und man hatte ihren Herrn, den sie liebten, regelrecht abgeschlachtet, vor ihren Augen. Und außerdem hatten sie da, sie hatten wirklich alle Hoffnungen mit ihm verbunden, und die Hoffnungen konnten sie völlig begraben jetzt. Da ging alles unter. Alles nur noch Nacht und Hoffnungslosigkeit. Trotzdem sehen wir hier diese Frauen, diese drei, Maria, Magdalena, Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, lesen wir in Vers 10 hier. Sie waren dennoch getrieben von Liebe zu ihrem Herrn, opferbereit, zielstrebig und treu. Sie hatten die Absicht, die feste Absicht, den Leib des Herrn Jesus nach den jüdischen Bestattungsriten oder Regeln zu salben. Alles musste relativ zügig abgewickelt werden. Der Herr Jesus starb ja nach unserer Rechnung etwa um 15 Uhr. Der Sabbat begann um 18 Uhr, also blieb nicht mehr viel Zeit. Und sie hatten sich gut informiert, das lesen wir in den letzten Versen von Kapitel 23, wo der Herr Jesus hingelegt worden war. Und nach ihrer Rückkehr nach Jerusalem, noch am Abend des Rüsttages, hatten sie Gewürzsalben und Salböle vorbereitet. Und dann hatten sie die Sabbatruhe eingehalten. Das alles lesen wir in Kapitel 23 am Ende. Und nach dem Sabbat, am Samstagabend, nach Sonnenuntergang, kauften die drei Frauen noch weitere wohlriechende Gewürzsalben. Lesen wir in der Parallelstelle Markus 16. Also nach Lukas 24,1 kamen die Frauen ganz früh zu der Gruft. Die wörtliche Übersetzung aus dem Griechischen soll lauten, tief des Morgengrauens. Also beim ersten Anzeichen des anbrechenden Tages waren die schon dort. Das kann heißen, steht hier nicht, dass die Frauen es kaum abwarten konnten, dort zu sein. Es war vielleicht auch notwendig, vielleicht sogar eine Führung Gottes, denn es würde wirklich ein sehr ereignisreicher Tag werden. Also, wir würden heute sagen, diese Frauen, die waren wirklich top vorbereitet. Und daran können wir uns wirklich für unseren Dienst auch ein Beispiel nehmen. Waren sehr zielstrebig und sehr vorbereitet. Sehr fokussiert, wie man heute modernerweise sagt. Das nächste ist, Gott hatte gesehen. Er hatte das alles gesehen. Ihm entgeht nichts und er belohnt auch alles. Und nicht nur das, er belohnt diese Frauen, er ehrt diese Frauen, und vor allem wurden sie wegen ihrer Hingabe und Treue von Gott geehrt. Diese Frauen erfuhren zuerst die Botschaft von der Auferstehung. Und der Herr erschien auch diesen Frauen zuerst, Johannes 20, Maria Magdalena zum Beispiel jetzt. Und darüber hinaus erschien es Gott wichtig, das haben wir hier vor uns, dass dieses Werk im Wort Gottes für die Nachwelt festgehalten wurde. So wertvoll war das in Gottes Augen. Was wir vielleicht besonders noch beachten sollten, diese Frauen wurden für einen Dienst geehrt, den sie eigentlich gar nicht ausgeführt haben. Sie hatten die feste Absicht, aber sie haben den Dienst nicht ausgeführt. Trotzdem wird die gute Absicht, die sie hatten, von Gott wertgeachtet. Gott hatte den Herzensentschluss dazu, aus ihrer Liebe heraus zum Herrn Jesus gesehen. Und wohl auch, dass sie alles dran gesetzt hatten, nichts unversucht gelassen hatten, das Werk zu vollbringen, obwohl bei ihnen Glaube und Zuversicht ziemlich am Boden lagen. Ist das nicht zu wunderbar? Unser Gott ist ein Belohner, sehen wir hier, selbst in dieser Situation. Schon hier kann es sein, das möchte ich für uns sagen, schon hier kann es so sein, dass Gott uns belohnt und erst recht dann, wenn es am Richterstuhl um unsere Werke geht. Und diese Absicht, den Herrn zu salben, das erinnert an eine frühere Salbung durch die Maria von Bethanien, von der wir in Matthäus, Markus und Johannes lesen. Für den Herrn Jesus war das sehr wertvoll. Auch er hat sie geadelt, könnte man sagen. Sein Urteil war, sie hat es zu meinem Begräbnis getan. Und sie hat es könnten wir sagen, rechtzeitig getan, im Gegensatz zu diesen drei Frauen. Wobei das nichts Negatives heißen soll. In Markus 16, Vers 3, wird die Ratlosigkeit der Frauen dann offenbar. Hier lesen wir eigentlich da nichts davon. Wir lesen davon, sie fanden den Stein in Vers 2, aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Dort ratschlagen sie noch oder sind ratlos darüber, wer wird uns wohl den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen. Also es muss ein gewaltig großer Stein gewesen sein, mit dem das Grab verschlossen war, sodass sie ihn unmöglich hatten wegrollen können. Aber Gott hatte längst eingegriffen, wie wir hier lesen. Das, was die Frauen nicht tun konnten, das hatte Gott vollbracht. Auch hier sehen wir deutlich, immer wieder auch bei unserem Dienst, wir müssen alles reinhängen, 100% geben und Gott wird seine 100% dann auch geben. Ja, die Frauen waren in einer völlig falschen Erwartung zu der Gruft gekommen. Sie waren in der festen Absicht gekommen, den Leib des Herrn Jesus zu salben. Wozu sonst die ganze Vorbereitung? Und jetzt war er nicht mehr da. Sie fanden den Leib des Herrn nicht. Johannes 20 wird von Maria Magdalene gesagt, dass sie meinte, man hätte ihn weggenommen oder weggetragen. Sie waren in dem Moment wahrscheinlich völlig verwirrt, können wir uns gut vorstellen, oder erschrocken, vielleicht wie betäubt. Ihnen kam überhaupt nicht im Entferntesten in den Sinn, dass der Herr Jesus ja ein paar Mal angekündigt hatte, dass er am dritten Tage auferstehen würde. Also sie waren, möchte ich sagen, so sehe ich es, ziemlich am Ende. War jetzt wirklich alles zerbrochen? War es das Ende aller Hoffnung? Wir lesen weiter in Vers 4b. Siehe, da standen zwei Männer in strahlendem Gewand bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferweckt worden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Also Gott lässt diese Frauen nicht im Regen stehen. Er belohnt ihre Liebe und Treue und wir hören auch keinerlei Vorwurf. Das wäre vielleicht sogar Gottes Recht. Er will sich viel mehr weiterführen. Und als da plötzlich diese zwei Männer in strahlendem Gewand erscheinen, erschrecken sie erneut und sind von Furcht erfüllt. Können wir gut nachvollziehen, denke ich. Doch mit der Frage, was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten, denke ich, sollten sie wachgerüttelt werden. In dem Sinn, denkt doch mal nach, schaltet doch mal euer Hirn ein. Was könnte denn der Lebendige unter den Toten suchen oder wie könnte er denn unter den Toten bleiben? Unmöglich. Das erinnert an Offenbarung 1, 17, 18, als der verherrlichte Christus dem Johannes entgegentritt mit den Worten, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Er ist also der ewig Lebendige. Auch von daher kann man beweisen, dass der Herr Jesus Gott ist. Also ehe die Frauen eine Möglichkeit haben, eine Antwort zu geben, wird ihnen eine Botschaft des Sieges gegeben. Lukas 24, Vers 6a. Er ist nicht hier, sondern er ist auferweckt worden. Was sie aber wahrscheinlich nicht gleich verstehen konnten. Deswegen wird ihnen noch die Hilfe gegeben. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Nachdem sie nun in diesem Sinn an die Worte Jesu erinnert wurden und gedachten, begriffen sie wohl, was sich hier zugetragen hatte, der Herr Jesus lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden.
Und die Botschaft der Engel an diese Frauen war gleichsam eine Kurzfassung des Heilsratschlusses Gottes gefasst vor ewigen Zeiten. Dieses Muss weist darauf hin, dass das alles geschehen musste, Schritt für Schritt, damit Sündern, wie wir sind, ewiges Heil angeboten werden konnte, beziehungsweise kann. Es gab also absolut keinen anderen Weg. Wir haben nun etliche herrliche Ergebnisse der Auferstehung. Da muss ich ein paar Bibelstellen nennen dazu. Ich kann nicht irgendwas behaupten, ohne den Beweis zu liefern. Also die Auferstehung ist wirklich das Ende aller Hoffnungslosigkeit, auch für uns alle. Es ist der Hauptpfeiler, auf dem unser Glaube, unsere Hoffnung ruht. Einige der Ergebnisse der Auferstehung sind zum Beispiel als Sohn Gottes in Kraft erwiesen durch Auferstehung aus den Toten. Römer 1, Vers 4. Dann ist es die Erfüllung der Prophetie, haben wir schon gehabt. Psalm 16, Verse 10 bis 11 oder 1. Korinther 15, Vers 4. Dann ist es der Beweis des Sieges des Herrn Jesus über den Satan, der ausgerechnet in seiner größten Schwachheit, in seinem Tod, den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, den Teufel. Hebräer 2, Vers 14. Dann ist der Erweis der Macht Gottes, lesen wir in Epheser 1. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in welcher er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Und dann ist es die Inkraftsetzung unserer Rechtfertigung. Da ist in Römer 4, 25, welcher unserer Übertretungen wegen dahingegeben, unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Und aufgrund der Auferstehung Jesu Christi konnten wir wiedergezeugt bzw. wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung. 1. Petrus 1. Und dann ist die Auferstehung die Garantie für die Auferstehung der Gläubigen. Römer 8, Vers 11. Und dann sehen wir noch in der Auferstehung, wie die Zusicherung, seine Zusicherung in Lukas 24, Vers 6, da steht er da, gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat. So wie er geredet hat, ist es auch geschehen. So wie er geredet hat, muss es geschehen. Immer. Niemals, sagt Josua schon, im Buch Josua heißt es, niemals ist ein Wort Gottes hinfällig geworden. Alle geschehen sie. Alle treffen sie ein. Niemals wird es so sein. Gott kann niemals von irgendeiner seiner Verheißungen oder Zusagen zurück. Geht nicht. Das nächste ist, und da komme ich mehr zur Anwendung hin, wir sollten kämpfen um und für die Wahrheit. Also für die Wahrheit der Auferstehung und allgemein für die Wahrheit des Wortes sollten wir eintreten und kämpfen. Und das sollten wir jetzt lernen, hier und heute, jetzt. Nicht erst, wenn der Gegenwind schärfer wird. Die Bibel, die Wahrheit Gottes, wurde und wird ständig angegriffen, vor allen Dingen auf die Auferstehung. Damals unter den religiösen Führern und den Römern, und heute durch die Bibelkritik und die moderne Theologie. Und hinter all diesen Angriffen, dem Unglauben der Bibelkritik, steht der Fürst dieser Welt mit all seiner Macht und List. Sein Hauptwerkzeug ist die Lüge. Also letztendlich findet hier ein Kampf in der unsichtbaren Welt statt, ein Ringen um Menschenseelen. Und Satan will mit allen Mitteln Gott die Ehre streitig machen. Und zu all den Angriffen auf die Wahrheit kommen meistens, ich rede von unserem Leben, Tiefen im persönlichen Leben dazu. Und was zusammengenommen uns ganz schön beuteln kann. Keiner von uns weiß, was noch auf uns zukommt, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Wir sollten da wirklich dieses Gebot ernst nehmen aus Epheser 6, was ich vorhin genannt habe. Deshalb ergreife die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tage widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. Also wir sollten nicht nachlassen, auch die Spannung beibehalten, selbst nach einem Sieg, den wir vielleicht mit Hilfe Gottes errungen haben. Niemals nachlassen, niemals zurückfallen. Wir können zwar schon mal auch zur Ruhe kommen oder zur Ruhe gelangen, uns ausruhen auch und neue Kräfte sammeln, aber dennoch müssen wir die Spannung aufrechterhalten. Ein Paradebeispiel ist für mich Elia, als er diesen gewaltigen Sieg vollbracht hatte und dann hinterher total in ein Loch fiel. Kennen wir ja die Geschichte. Also wir sollten das wirklich ernst nehmen. Objektiv gesehen kann uns der Teufel als Kinder Gottes niemals mehr von Gott wegbringen. Er kann uns schon ins Wanken bringen und uns vom Weg abbringen, sodass wir keinen Frieden, keine Freude mehr haben, nicht mehr unseres Gottes würdig wandeln, keine oder auch nur wenig Frucht noch bringen oder kein oder auch nur noch ein schwaches Zeugnis sind. Das kann er schon. Entschuldigung. Deswegen sollten wir über unsere Stellung in Christus und grundlegende Heilstatsachen belehrt und befestigt sein. Wir müssen doch schließlich wissen, was wir glauben, und dieser Glaubensgrund muss fest sein. Solche grundlegenden Heilstatsachen wären zum Beispiel hier gerade die Auferstehung. Wir haben es ja gehört, wenn es keine Auferstehung gäbe, wäre unser Glaube völlig nichtig, inhaltslos. Wir wären zum Schluss die elendesten Menschen. Wir wären die Betrogenen. Oder was in puncto Heilssicherheit, also ich bin absolut sicher, ich bin für mich völlig überzeugt, dass unser Heil absolut sicher ist. Also wenn du meinst, dass dein Heil von dir selbst abhängt und du weiter der Meinung bist, ich schaffe das schon, dann kann dir das irgendwann um die Ohren fliegen. Oder auch die Entrückung und wann sie stattfindet, auch so ein Thema. Das hängt alles irgendwo für mich zumindest ein Stück weit zusammen. Wenn ich zum Beispiel überzeugt bin, da gibt es ja immer noch Kinder Gottes, die meinen, die müssten durch die Trübsalzeit gehen. Ich glaube, die haben sich überhaupt nicht befasst damit, was da alles abläuft und auf sie zukommen würde. Wenn sie das nur ein klein wenig bedenken, ist unmöglich. Also, wer will da durchkommen? Wer? Dann bist du ja völlig auf dich selber geschmissen irgendwo. Also, wer da selbstsicher meint, dass er da durchgehen kann, ich weiß nicht. Also mich kann das nur zu allertiefst erschüttern, wenn ich das alles lese, was in Offenbarung 6 bis 19 steht. Also wenn wir also in solchen oder ähnlichen Heilstatsachen keine Festigkeit oder Sicherheit haben, wie soll dann Friede oder Freude in unserem Herz aufkommen? Wo soll denn dann Motivation und Kraft herkommen, dem Herrn Jesus zu gefallen, ihm nachzufolgen? Also wir sollten wirklich das ernst nehmen und uns wirklich unter Gebet aufmachen und die Wahrheit suchen. Und das ehrt auch unseren Herrn, wenn wir das tun. Und wenn er uns Gnade schenkt und wir in der Wahrheit befestigt werden, dann werden auch viele Lügen und auch so manche Verschwörungstheorien, die es heute so in den letzten Jahren gibt, die werden sich regelrecht in Luft auflösen, da bin ich überzeugt. Wie schon gesagt, ist die Wahrheit, dass die Entrückung vor der Trübsal und damit auch vor der antichristlichen Zeit stattfindet, ein Schlüssel gegen viele Verschwörungstheorien. Ich habe in einem Artikel gelesen, dass in 2015 eine erste sogenannte Cyborg-Messe, vielleicht sagt das vielleicht manchem was, ich weiß es nicht, die erste Cyborg-Messe in der Welt stattfand in Düsseldorf. Cyborgs, C-Y-B-O-R-G, das sind Menschen, in deren Körper dauerhaft künstliche Bauteile eingepflanzt sind, also auch wie ein Herzschrittmacher oder sowas. Und immer mehr Menschen lassen sich zum Beispiel Mini-Chips unter die Haut einpflanzen. Die Prozedur, die dauert angeblich nur 10 Minuten und verursacht lediglich einen kleinen Schmerz. Und der Chip soll Visitenkarten, Schlüssel, Zahlungsmittel und so weiter in der Richtung vieles mehr ersetzen und Komfort und Sicherheit bringen, angeblich. Manche Gläubige fragen sich an der Stelle vielleicht zu Recht sogar, wann wird das sein, dass Menschen nur noch mit einem Malzeichen an der Hand oder Stirn kaufen oder verkaufen können. Wann wird das sein? Werden wir das am Ende sogar noch erleben? Also keiner kann hier einen Zeitpunkt nennen, aber eins ist klar, das Tier, um das es hier bei diesem Mahlzeichen geht, wird 42 Monate regieren und es wird eine Zeit der großen Drangsal in der zweiten Hälfte dieser letzten sogenannten Jahrwoche Daniels sein, die insgesamt, diese Trübsalzeit, insgesamt 7 Jahre dauert. Und diese furchtbare Zeit wird dann mit der Erscheinung des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit enden. Ich bin zutiefst überzeugt nochmal, dass die Gläubigen aus dieser Zeit, aus der Zeit der Gnaden, nicht in diese Trübsal oder große Drangsal hineinkommen werden. Vielleicht einige Beispiel- oder Beweisstellen. Die Entrückung wird stattfinden, bevor die Stunde der Versuchung über die Erde kommt. Offenbarung 3, Vers 10. Vor allen Dingen diese große Drangsal, also die zweite Hälfte der sogenannten Trübsalzeit, wird ein Zorngericht Gottes stattfinden. Doch die Gemeinde ist ja nicht zum Zorn bestimmt, weitere Beweisstelle, 1. Thessalonicher 5, sondern zur Erlangung des Heils. Und wenn diese Gerichte über diese Erde anfangen, Offenbarung 6, folgende, befinden sich die 24 Ältesten, auch eine Beweisstelle, also ein Bild auf die verherrlichten Heiligen, schon im Himmel, Offenbarung 4, 5. Vielleicht noch eine Sache. Der Jesus, habe ich ja gesagt, wird in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Von ihm heißt es schon in Sacharja und Offenbarung 19, finden wir das, dass er dann mit allen seinen Heiligen kommen wird. Das heißt, der Herr Jesus wird er alle zuerst für seine Heiligen kommen, wird sie entrücken in die himmlische Herrlichkeit, 1. Thessalonicher 4. Und dann wird er am Ende der Gerichtszeit oder am Höhepunkt der Gerichtszeit dann kommen auf die Erde in Macht und Herrlichkeit, Offenbarung 19, und dort wird er alle seine Heiligen mit sich bringen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hat die Hochzeit des Lammes auch schon stattgefunden, also muss die Entrückung auch schon vorher stattgefunden haben, geht gar nicht anders. Und dann heißt es am Ende von 1. Thessalonicher 4, Vers 18, so ermuntert einander mit diesen Worten, freut euch darüber, ermuntert euch gegenseitig darüber, dass diese Entrückung stattfindet und vielleicht am Ende sogar sehr bald stattfindet. Da sage ich nochmal, stelle ich die Frage, wie sollten wir denn dazu fähig sein, einander zu ermuntern oder mit Freude dem Herrn Jesus entgegenzugehen, wenn wir noch durch diese absolut grausame und schlimme Zeit der Trübsal hindurch müssen, frage ich euch. Wie sollten wir da hindurchkommen? Das ist einfach ein Wahnsinn, da durchgehen zu müssen, das wäre irre. Also wir können nur sagen, also ich bin zutiefst überzeugt und ich könnte auch noch viele, viele andere Beweisstellen geben, die das belegen, dass die Entrückung vor der Trübsalzeit stattfinden. Deshalb ermuntert nun einander mit diesen Worten. Wir kommen zu Vers 9 bis 12. Und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dieses alles den Elfen und übrigen allen. Es waren aber die Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die übrigen mit ihnen. Sie sagten dies zu den Aposteln und diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz und sie glaubten nicht. Petrus aber stand auf und lief zur Gruft und als er sich hineinbeugt, sieht er nur die leinenen Tücher. Und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Über den Gemütszustand der Frauen, nachdem sie die Botschaft der Auferstehung vernommen hatten, sagt Lukas hier nichts. In den anderen Evangelien ist von Freude, da sagt sogar von Furcht die Rede. Aber eins ist klar und entscheidend, die Botschaft des Sieges brachte sie in Bewegung. Diese Siegesbotschaft für sich zu behalten, das war unmöglich. Sie kehrten also zurück nach Jerusalem, wo die 11 mit noch einigen anderen versammelt waren. Denen verkündigten sie all das, was sie hier am Grab erlebt hatten. Ausdrücklich wird hier hervorgehoben, sie sagten dies zu den Aposteln. Wir halten es vielleicht kaum für möglich, aber die Reaktion bei den Empfängern der Auferstehungsbotschaft ist Unglaube, auch bei den Aposteln. Sie taten es ab als dummes Geschwätz. Es kam ihnen vor wie ein Märchen. Aber ich sage es nochmals, kein Wunder, ihre Grundstimmung war, Trauer und Hoffnungslosigkeiten. Und nochmal, sie hatten auch den Heiligen Geist noch nicht bleibend, innewohnend. Das hat sich dann radikal geändert, als das der Fall war. Und der Herr Jesus hat ja, wie gesagt, während der Zeit seines öffentlichen Dienstes mehrfach versucht, die Jünger zu belehren, aber meistens verstanden sie seine Rede nicht. Es war ihnen, vor ihnen verborgen, heißt es da. Es gibt da etliche Stellen im Lukas-Evangelium, da heißt es zweimal, es war vor ihnen verborgen. Sie begriffen es nicht. Muss ich immer wieder sagen, so ging es auch mir, als ich schon Jahre bevor ich gläubig wurde, habe ich immer wieder versucht, in der Bibel zu lesen. Nach einiger Zeit Bemühens habe ich es aufgegeben. Fast nichts kapiert. Ja, und eine Ausnahme gab es hier einmal bei den Jüngern, fällt mir so gerade ein. Der Petrus hatte einmal eine wirklich göttliche Erleuchtung, wo der Jesus gefragt hat, wer sagen denn die Leute, wer ich bin? Oder was sagt ihr, wer ich bin? Und dann sagt der Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und da sagt der Jesus, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Also da hat er eine Erleuchtung gehabt. Ansonsten war, ich will nicht sagen Stockfinsternis, aber sie haben wirklich nicht viel begriffen. Aber es scheint so, dass Petrus hier seinen Unglauben ein Stück weit überwand und bereit war, den Wahrheitsgehalt der Botschaft der Frauen zu prüfen. Das aber in Lukas 4, Vers 12 könnte ein Hinweis darauf sein, dass er zumindest etwas anders reagierte als die anderen, die hier versammelt waren. Und neben dem Grab, neben dem leeren Grab, fand er die Leinentücher an einem besonderen Ort, also ordentlich zusammengewickelt. Und wenn hier irgendwelche Leute am Werk gewesen wären, die den Leichnam gestohlen hätten oder die Absicht gehabt hätten, die hätten sich niemals die Zeit genommen, die Tücher vom Leichnam zu entfernen und sie irgendwie ordentlich auf die Seite zu legen. Also alles war in einer gewissen Ordnung zurückgelassen worden. Und das alles nahm Petrus wohl wahr. Und es löste ziemliche Verwunderung bei ihm aus. Ob Petrus jetzt wohl glaubte, also hier finden wir nichts. Ich habe alle anderen Evangelien nachgeguckt, also habe keinen Hinweis gefunden, dass da ein Anzeichen war, dass er jetzt glaubte. Vom Johannes lesen wir etwas Gegenteiliges. Er glaubte dann genau das, als er das alles wahrgenommen hatte, in Johannes 20, glaubte Johannes. Bei all dem sehen wir die Barmherzigkeit Gottes, trotz menschlicher Schwachheit und Unglauben. Wir erkennen in fast allen Berichten diese menschliche Schwachheit, diese Blindheit, diesen Unglauben. Aber wir müssen auch hierbei immer wieder feststellen, dass Gott nichts vorwirft. So heißt es doch, glaube ich, mal im Jakobusbrief. Gott wirft nichts vor. Also höchstens, er gibt eine kleine Korrektur, wie wir hier gesehen haben. Also er korrigiert sie, er weist sie hin, also er führt sie weiter. Vers 5. Was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Also Gott geht eher liebevoll, wir würden es ganz anders machen, liebevoll mit uns um, mit uns allen auch, barmherzig und voll Verständnis. Das soll uns immer wieder Mut machen. Wenn wir selber in schwierigen Lagen sind oder kommen, oder wenn wir wenig Glauben haben, und wie oft haben wir wenig Glauben, oder mutlos und verzagt sind, da ist gar nicht viel notwendig, dass wir mutlos und verzagt sind. Wir brauchen nur ein paar Dinge negativ zu laufen, schon ist es passiert mit uns. Nicht viel los mit uns. Wenn wir in schweren Umständen sind oder wenn wir sie vielleicht kaum meinen, sie kaum verkraften zu können oder es nicht mehr schaffen, die Sorgen beim Herrn Jesus zu lassen. Wir sollten hier bloß nicht die Starken spielen. Weder von dem Herrn Jesus noch vor den Gläubigen, vor den Geschwistern. Wir sollten uns viel mehr Mut machen, wirklich aufrichtig zu sein, ehrlich zu sein. Und wirklich zu sagen, wie es mit uns steht. Dafür sind auch die Geschwister auch da. Und dass wir auch vor unserem Herrn vor allen Dingen unser ganzes Herz ausschütten. Denke ich gerade an Hiskia, wo er so bedrängt war. Sein ganzes Herz ausgeschüttet hat, alles rausgelassen. Alles, was er erlebt hat, seine ganze Befürchtung, als er so bedrängt war. Und Gott hat eingegriffen. Und Gott greift auch bei uns ein. Und bei ihm rennen wir, wenn wir so sind, wenn wir uns so geben, rennen wir bei ihm offene Türen ein. Anders ist es, wenn wir die Großen spielen, die Starken spielen, können wir bei ihm nichts gewinnen. Also bei ihm sind wir niemals ohne Ausweg, wie es auch heißt. Auch wenn wir, haben wir gerade gestern auch die Stelle gelesen, 2. Korinther 4 war das, glaube ich. Auch wenn wir oft uns ohne Ausweg sehen, bei Gott, wir sind niemals in ihm ohne Ausweg. Niemals. Gibt es gar nicht. Weg hast du aller Wegen. An Mittel fehlt es nicht. Er wird uns nicht versäumen, noch verlassen. Er hat Acht auf uns, mehr als auf Israel, da bin ich überzeugt. Israel war schon sein Augapfel. Wir sind noch viel mehr als Israel. Komm zum Schluss. Wir haben also gesehen, alle Menschen werden einmal auferstehen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zum Gericht. Und viele Alttestamentler lebten schon in der Auferstehungshoffnung. Und die Auferstehung ist mindestens eine der wichtigsten Heilstatsachen. Und sie ist wirklich geschehen, wirklich bewiesen auch, auch durch das Wort Gottes Zeugen und auch durch das Wort Gottes bestätigt sich gegenseitig und auch durch die Geschichtsschreibung. Und die Auferstehung, vielleicht haben wir noch manche Dinge im Hinterkopf, hat herrliche Ergebnisse gebracht. Vor allem sind sie die Garantie für die Auferstehung der Gläubigen. Und wie gesagt, nochmal zum Schluss, wir müssen in solchen grundlegenden Heilstatsachen befestigt sein, um für eventuelle Tiefen des Lebens oder Angriffe gegen die Wahrheit gerüstet zu sein. Vielleicht nochmal ein Wort an die Ungläubigen, die vielleicht noch ungläubig unter uns sind. Um biblische Wahrheiten oder grundlegende Heilstatsachen wirklich in ihrem Sinn zu verstehen, zu begreifen, brauchen wir zuallererst den Heiligen Geist. Der natürliche Mensch vernimmt nichts von Gott. Es ist zwar gut und ein Anfang, wenn wir durch ein Zeugnis oder durch das Lesen oder Hören des Wortes Gottes ein Verlangen haben, in die Gemeinschaft der Gläubigen zu kommen, um noch mehr zu erfahren, aber das allein trägt nicht auf Dauer. Wenn Gott dann tatsächlich Gnade schenkt, kommen wir hoffentlich zur Erkenntnis, dass wir Sünder sind und bekehren uns, kommen zur Wiedergeburt und empfangen den Heiligen Geist. Das ist erstmal die Grundlage. Dann sind wir aber noch immer relativ unwissend in Bezug auf Gott. Und dann ist es wichtig, ich will es nochmal betonen, in der Wahrheit wirklich befestigt zu werden bezüglich grundlegender Heilstatsachen, zu tiefsten Überzeugungen zu kommen, damit wir wirklich gegen die Stürme des Lebens und die oft dazu parallel auftretenden Angriffe der Finsternis und auch im Kampf gegen unser Fleisch gerüstet zu sein. Wir sollten also jede Gelegenheit nutzen, ins Licht zu kommen. Auch das Zusammenkommen in der Gemeinde, im Hauskreis nicht versäumen. Nicht zuletzt haben wir auch heute, benutze auch ich viel zu wenig, so viele Möglichkeiten, auch gute Vorträge zu hören. Es gibt immer noch einen Haufen gute Vorträge oder auch hilfreiche Bücher zu lesen. Wenn wir da feststellen, dass wir nachlässig sind oder unmotiviert sind, auch das können wir vor den Herrn bringen. Und er wird uns helfen, wenn wir das aufrichtig tun. Was auch noch wichtig ist in dem Zusammenhang, dass wir die Dinge, die in unserem Leben sind, die vielleicht gar nicht mehr zu uns gehören sollten, auch irgendwelche Sünden, direkten Sünden, dass wir sie wirklich, wenn der Herr uns das anzeigt, hinaustun, dass wir das wirklich auch tun. Also ich muss schon ehrlich zugeben, es gibt und gab auch in meinem Leben schon Dinge, die mir äußerst schwer gefallen sind, die mir äußerst peinlich waren auch, wirklich. Und da muss ich ehrlich zugeben, da habe ich auch manches Mal, habe ich manche Dinge mal tageweise vor mir hergeschoben. Aber ich habe keine Ruhe gefunden. Nicht eher, bis ich dem Herrn die Dinge gebracht habe oder auch vor Menschen gebracht habe. Und da kann ich nur jedem Mut machen, der das tut, weil ich habe es so erfahren, der Herr hat mich niemals im Regen stehen lassen. Der Herr hat sich immer wieder dazu gestellt. Ansonsten besteht große Gefahr für uns, dass wir wiederum zurückfallen in geistliche Blindheit. Ich schließe mit den Versen aus 1. Petrus 5, Abvers 6. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch, seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisset, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Wir wollen uns noch erheben und beten. Herr Jesus, wir wollen dir jetzt danken von Herzen für dein Wort und wollen dich einfach bitten, dass du weiterwirkst an unseren Herzen, auch dass jeder dahin kommt, das wirklich auch zu prüfen, das Gute wirklich zu behalten, das Beste wirklich daraus zu machen. Du kannst es den Einzelnen aufs Herz legen und dass wir uns alle wirklich aufmachen, das Wort ernst nehmen, dass wir wirklich die Waffenrüstung anziehen, dass wir wirklich geistlich wach sind und dass der Teufel uns so wenig wie möglich ein Bein stellen kann. Hilf uns doch, schenk du uns immer wieder auch Überwinden und schenk uns immer wieder auch Sieg und rüste du uns zu, Herr Jesus, darum bitten wir dich für alles, was da kommen mag. Wache du über unsere Seelen jetzt. Amen.